Josia war ein Suchender. Er war ebenfalls auf der Suche. Von ihm heißt es in 2. Chronik, Kapitel 34, Vers 3, im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Ich habe euch eine Übersicht mitgebracht über die Könige und Propheten im Alten Testament. Es geht ja demnächst beim Gemeindeabend mit den Könige- und Chronikbüchern los. Und hier einfach mal eine Übersicht. Und ja, hier sieht man ziemlich viel. Ne? Vielleicht erstmal ein bisschen, also man erkennt, dass es gelbe und schwarze Personen gibt. Deswegen vielleicht einmal ein paar kurze Worte dazu, was man hier überhaupt sieht. Also ganz links, da sehen wir die Könige Saul, David und Salomo. Das waren die ersten Könige Israels. Also ungefähr in der Höhe, ich gehe mal hier ein Stück zur Seite, um das vielleicht zu zeigen. Hier haben wir Saul, David und Salomo, die ersten Könige Israels. Und dann hier oben die schwarzen Könige, das sind die Könige des Nordreichs. Und hier unten, das sind die Könige des Südreichs. In Israel, nach Salomo gab es eine Spaltung und so hat sich das Land zerteilt. Ganz oben sind die in Gelb die Propheten des Nordreichs und ganz unten die Propheten des Südreichs dargestellt. Also eine ganz hilfreiche Übersicht. Ich habe sie auch in Papierform dabei. Wer das vielleicht einfach haben möchte für sein persönliches Bibelstudium, da können wir gerne eine Kopie nachher von machen. Und also was zeigt diese Übersicht? Diese Übersicht zeigt zum einen die Abfolge, welcher König nach welchem dran war, welcher Prophet zeitgleich lebte, weil wenn wir so die Bibel chronologisch durchlesen, dann wird das nicht ganz deutlich, ne? weil die Propheten für sich eigene Bücher haben, die Könige für sich eigene Bücher und so eine Übersicht ist ganz hilfreich. Also zum einen sehen wir anhand des Zeitstrahls, der oben und unten abgebildet ist, welcher König zu der jeweiligen Zeit gelebt hat und zum anderen sehen wir, wie das Leben des Königs von Gott bewertet wird. Diejenigen, die schwarz gekennzeichnet sind, das sind Könige, die gottlos gelebt haben. Und diejenigen, die gelb gekennzeichnet sind, das sind Könige, die von Gott die Bestätigung bekommen haben, dass sie seinen Willen getan haben. Und bei einigen Königen sieht man, dass sie gelb und schwarz, oder erst gelb, dann schwarz, oder erst schwarz, dann gelb sind. Zum Beispiel der König Saul hat gut begonnen, aber schlecht geendet. Genauso der König Salomo. Und dann gibt es auch einen König, bei dem es andersrum war. Zum Beispiel der König Manasse, der am längsten regiert hat, ich meine 55 Jahre waren es am Stück, der hat schlecht begonnen, aber sich im Laufe der Zeit zu Gott bekehrt und dann gut geendet. 11 Könige des Südreichs waren komplett gottlos. Der König Ahas zum Beispiel, das war der Ur-Urgroßvater des Königs Josias, er hatte seine Söhne verbrannt, er hatte sie geopfert, wie das die Heiden zu der Zeit getan haben. 3 Könige fingen gut an, endeten aber schlecht, so wie es die ersten Könige Saul und Salomo getan haben. Josia ist einer der 4 Könige, die durchgehend ein positives Zeugnis von Gott bekommen. Er war ein König, so wie Gott es sich einfach vorgestellt hat. Und Josia ist auch einer der 2 Könige, die nach David am besten abgeschnitten haben und die eine einzigartige Auszeichnung bekommen. Bei Josia ist es zum Beispiel der Gehorsam gegenüber Gott. Ihm wird gekennzeichnet, also er wird ausgezeichnet dafür, dass kein König wie er so konsequent Gottes Gebote umgesetzt hat. Josia besteigt mit 8 Jahren den Thron. Also im Alter von 8 Jahren, wer von uns ist hier 8? Von den Kindern? Ist jemand von euch 8 Jahre alt? 7 oder 9? Hier, Irenäus. Das heißt, Irenäus, stellt euch vor, Irenäus in einem Jahr würde König sein. Es ist klar, er ist in dem Alter noch nicht in der Lage, ein ganzes Land zu regieren. Er hatte halt dann Minister oder manchmal einen Propheten, der ihm dann zur Seite stand. Aber er wurde der offizielle Thronfolger, nachdem sein Vater nach 2-jähriger Amtszeit von den Ministern bei einem Putsch umgebracht wurde. Mit 16 Jahren heißt es, also im 8. Jahr seiner Regierungszeit heißt es hier in der Bibel, mit 16 Jahren beginnt er den Gott seines Vaters David zu suchen. 4 Jahre später, mit 20 Jahren fängt er an, das Land vom Götzendienst zu reinigen. Und er macht es so gründlich, dass er selbst die Altäre, die Salomo noch bauen ließ, zum Ende seiner Lebenszeit, wo er einfach aufgrund der heidnischen Frauen, die er geheiratet hat, sich dann eben auch in den Götzendienst verstrickt hat, dass er sogar diese Tempel zerstören lässt, die jetzt schon über Jahrhunderte standen. Und das Sonderbare an Josia ist, dass er zu diesem Zeitpunkt, als er anfängt, das Land aufzuräumen, als er anfängt, den Götzendienst zu beseitigen, noch keinen einzigen Vers im Wort Gottes gelesen hatte. Denn das Wort Gottes war zu diesem Zeitpunkt verschollen. Und die Geschichten über Gott kannte er vielleicht vom Hörensagen, vielleicht von seiner Oma, vielleicht von irgendeiner Tante, aber das Wort Gottes stand ihm nicht zur Verfügung. Mit 26 Jahren beginnt er dann den Tempel zu sanieren, zu renovieren, der einfach baufällig gewesen ist im Laufe der letzten Jahre, weil sich die Könige, nicht sein Vater und sein Großvater, nicht darum gekümmert hatten. Und bei dieser Renovierung, dann wird die Schriftrolle gefunden, das Gesetz des Moses. Und Josia lässt es sich so schnell wie möglich vorlesen und er ist vom Inhalt so tief getroffen, weil er feststellt, in was für einem katastrophalen Zustand sich das Land befindet. Er vergleicht die Situation, die dort in den Gesetzbüchern Mose beschrieben wird, mit der Situation, in der er lebt. Und obwohl er schon begonnen hat, einige Dinge aus dem Land zu verbannen, ist er tief getroffen. Ja, und er fällt in eine Art Depression. Er ist verzweifelt, denn ihm wird klar, dass in dieser Situation, in der sich sein Volk befindet, das in einer Katastrophe enden wird und Gott das Volk dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Er sendet Boten zu der Prophetin Hulda und erfährt, dass Gott sein aufrichtiges Herz gesehen hat, sein Herz, das voller Reue ist, und dass Gott die Konsequenz verschiebt. Also zu seinem Leben soll er nicht mehr erleben, wie Israel zerstört wird. Josia stirbt im Alter von 39 Jahren, nach 31-jähriger Regierungszeit. Er wird vom König Necho von Ägypten umgebracht. In 2. Könige 23, Kapitel 23, Vers 25 lesen wir folgendes Urteil über sein Leben. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Darin war Josia einzigartig. Es gab keinen König, der so mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft zu Gott umgekehrt ist und das Gesetz Mose so konsequent umgesetzt hat. Und wenn wir das hören, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, dann muss das bei uns sofort klingeln. Und wir müssen da an das höchste Gebot denken, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Kraft, von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele. Und das wird hier dem Josia bescheinigt. Als ich mich so mit dem Leben Josias beschäftigte und ja, wo sich so herausstellte, dass er ein Mensch, also ein besonderes Kennzeichen für sein Leben, dass er ein gottsuchender Mensch war, dann habe ich mich gefragt, was wird in der Bibel sonst über Menschen gesagt, die Gott suchen? Und so wollen wir einen kleinen Exkurs machen und einmal drei Bibelstellen ansehen, ja, wo es darum geht, um Menschen, die Gott gesucht haben. Und wir beginnen in Psalm 53, Vers 3. Da heißt es, Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der nach Gott sucht. Und ich habe einfach diesen Punkt überschrieben mit den Worten, wer Gott sucht, hat Verstand. Gott bescheinigt Menschen, die ihn suchen, dass sie Verstand haben. Und Gott hält Ausschau nach solchen Menschen. Wer Gott sucht, ist ein verständiger Mensch. Das heißt, es ist ein Mensch, der seinen Verstand gebraucht. Dieser Mensch begreift, worauf es ankommt. Er begreift, dass ein guter Schul- oder Studienabschluss keine Bescheinigung dafür ist, dass man ein verständiger Mensch ist. Wer Gott sucht, der hat Verstand. Wieso? Wie hängt das miteinander zusammen? Ein Mensch, der Gott sucht, begreift, dass alles auf dieser Welt, wofür er sein Leben einsetzt, aus der Perspektive Gottes sinnlos ist, wenn es nicht auf Gott, den Schöpfer, ausgerichtet ist. Wenn ich beispielsweise mein Leben komplett der Schule widme, dem Lernen, dem Studium, dann ist es sinnlos aus Gottes Augen, wenn ich es nicht zu seiner Ehre einsetze. Widme ich mein Leben der Arbeit und arbeite und verdiene viel Geld, dann ist es aus Gottes Perspektive sinnlos, wenn es nicht zu seiner Ehre und zum Nutzen für die Menschen, die er geschaffen hat, eingesetzt wird. Wenn ich mein Leben der Wissenschaft, der Forschung widme, dann ist es sinnlos, wenn es nicht dazu beiträgt, dass Gott der Schöpfer verherrlicht wird. Denn wir müssen begreifen, dass das, was die Errungenschaften dieser Erde, sie werden mit dieser Erde vergehen. Wer nach Gott fragt und ihn sucht, er begibt sich auf eine Sphäre, wo er Erkenntnisse gewinnt, die unbegrenzt gültig sind und nicht nur für die Zeit des Bestehens dieser Erde, nicht nur für einige hundert oder vielleicht tausend Jahre. Aus Gottes Sicht hat ein Mensch erst Verstand, wenn er das begreift. Ein zweiter Punkt. Psalm 119, die Verse 1 bis 2. Da heißt es: Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Es heißt hier, dass es denen gut gehen wird, denen gut gehen soll, die nach dem Gesetz Gottes leben. Es soll denen gut gehen, die Gottes Berichten, also seinen Zeugnissen, das, was Gott sagt, das, wie Gott das Leben erklärt, die ihm Glauben schenken und die ihm von ganzem Herzen suchen. Gott zu suchen auf der einen Seite und seine Gebote zu halten, nach seinen Maßstäben zu leben, diese zwei Punkte, die hängen eng miteinander zusammen, die sind miteinander verknüpft. Und am Leben Josias können wir sehen, dass er ohne das Gesetz Gottes wirklich zu kennen, dass er da bereits angefangen hatte, Gottes Ordnungen umzusetzen. Also man könnte irgendwo sagen, dass er instinktiv von den Ordnungen Gottes wusste. Und im Römerbrief heißt es auch, dass wir Menschen von Natur aus durch Nachdenken erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Also das heißt, Gott zu suchen und seinen Willen zu tun, das hängt zusammen. Wir können nicht Gott suchen, seinen Willen ignorieren. Wir können nicht Gottes Willen tun, ohne Gott zu suchen. Das ist unzertrennlich. Und ein drittes. Amos Kapitel 5, Vers 4. Ja, so spricht der Herr zum Hause Israel. Suchet mich, so werdet ihr leben. Gott garantiert Menschen, die ihn suchen, Leben, echtes Leben. Und dabei geht es nicht einfach nur um das irdische Leben unseres Körpers. Josia starb mit 39 Jahren, er wurde umgebracht. Was war das für ein Leben? Einige von uns werden doppelt so alt. Das kann nicht gemeint sein. Gott verspricht ein qualitatives Leben, ein echtes Leben. Erfüllung, Sinn, Zufriedenheit, gedankliche Freiheit von Zwängen und Abhängigkeiten. Es geht um Segnungen, die unsere irdische Existenz übersteigen, die über unsere irdische Existenz hinausgehen. Josia war ein Mensch, der Gott suchte und der diese Segnungen erlebt hat. Was können wir zum Schluss von Josia lernen? Erstens können wir lernen, suche den Herrn von ganzem Herzen, wie es Josia getan hat. Jeder von uns ist mit Situationen konfrontiert, wo man eine Entscheidung treffen muss. Eine Berufswahl, ein Umzug, ein Konflikt vielleicht, eine schwierige Situation, wo man Entscheidungen treffen muss, wo man einfach vor Herausforderungen steht. Suche Gott, flieh zu ihm ins Gebet. Suche in der Bibel nach Antworten, hole Rat bei Menschen, die ebenfalls dafür beten. Ein zweites, lass dein Herz von Gottes Wort erweichen. Bei Josia haben wir festgestellt, dass als er das Wort Gottes verglich mit seiner Lebenssituation, mit der Situation in seinem Volk, da zerfloss sein Herz. Das deprimierte ihn. Kümmert es uns, wenn wir sehen, dass Menschen in unserem Land ohne Gott verloren gehen, ohne Gott leben, Entscheidungen getroffen werden, bei denen Gott absolut keine Rolle spielt und ein Leben geführt wird, als ob es Gott nicht gibt? Kümmert es uns? Bewegt es uns in unseren Herzen? Ein dritter Punkt, den wir von Josia lernen können, ist, Gottes Wort konsequent umzusetzen. Im Epheserbrief heißt es, wer vorher gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und verdiene Geld. Also eine Veränderung im Leben. Am Freitag beim Gemeindeabend haben wir über Faulheit gesprochen. Waren wir vorher faul, so heißt es jetzt, fleißig zu sein, mit unseren Händen, mit unserem Verstand, mit unserer Art und Weise etwas zu schaffen, was dem anderen Segen bringt. Und hierbei möchte ich unsere Aufmerksamkeit oder möchte ich ganz besonders uns Väter ansprechen. Ich glaube, wir als Väter haben eine ganz besondere Verantwortung, weil wir als Vorbild einfach für unsere Kinder und darüber hinaus einfach für viele Menschen in unserer Umgebung sind. Menschen, die zu uns schauen, deren Leben wir prägen, Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und gerade für uns ist es eine besondere Herausforderung. Es gilt für jeden, aber da ich eben auch selbst davon betroffen bin, spreche ich einfach diese Personengruppe ganz besonders an, weil die Art und Weise, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, auch Einfluss auf die nächsten Generationen hat. In diesem Sinne möchte ich euch zum Gebet einladen und bitte euch dazu aufzustehen.